Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Mit seinem neuen Album hat er das Korsett des Liedermachers endgültig gesprengt. Giesbert zu Knyphausen. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Er ist verantwortlich für grandiose Zeilen wie Melancholie fick dich ins Knie. Giesbert Wilhelm Enno Freiherr zu Inhausen und Knyphausen oder kurz Giesbert zu Knyphausen ist einer der großen Poppoeten unserer Zeit. Am Freitag erscheint sein neues Album Das Licht dieser Welt, mit dem er musikalisch neue Wege einschlägt. Weniger Gitarre, dafür mehr Klavier, Trompeten, Posaunen und sogar Synthesizer sind zu hören. Über die neue Platte spricht Giesbert zu Knyphausen heute mit Johnny Häusler bei Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Dann die Wiederholung am darauffolgenden Montag ab 22 Uhr. Und wer das alles verpasst hat, der oder die kann das nachhören im Internet. Dann aber leider ohne Musik. Das heißt, man sollte schon am Sonntag oder Montag dabei sein. Mein Name ist Johnny Häusler und zu Gast ist heute Giesbert von Knyphausen. Herzlich willkommen, Giesbert.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben angefangen, eröffnet mit dem Titeltrack aus dem neuen Album, das in diesen nächsten Tagen am 27. Oktober erscheint. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Du bist ja jetzt nicht jemand, der jährlich ein Album rausschmeißt, ne?
Nee, mein letztes Album liegt 5 Jahre zurück. Das war die Kooperation mit Nils Koppbruch, das Kit Kopphausen Album. Und mein letztes Album unter dem Namen Giesbert zu Knyphausen liegt jetzt auch schon 7 Jahre zurück. Also
war das nach dem traurigen und tragischen Tod von Nils, war das so eine Auszeit, die du auch brauchtest?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe... Das hat mich, wie uns alle, schon ganz schön doll geschockt und war erstmal ein bisschen neben der Spur und habe mir dann bewusst eine Auszeit von allem gegönnt und mich mal in meinem Privatleben ein bisschen aufgeräumt. Und brauchte das irgendwie auch, mich aus der Öffentlichkeit ein bisschen zurückzuziehen, weil ich irgendwie die Jahre zuvor immer so durchgemacht habe.
Man bremst dann mal ein bisschen ab für sich, ne? Und
bitte?
Man bremst dann mal ein bisschen ab und sinniert.
Genau, ja, das hat mir ganz gut getan. Ja.
Jetzt sind wir gleich mit einem schwersten Thema eingefallen. Es war wirklich, Entschuldigung, bitte, das war nicht meine Absicht. Erste Frage. Nein. Aber ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen, dass man dann, wenn man mit jemandem auch so eine tolle Platte gemacht hat und dann ja auch so unerwartet und natürlich viel zu früh jemand plötzlich weg ist, dass man dann sagt, okay, jetzt gib mir mal einen Moment. Aber auch ansonsten bist du jetzt nicht jemand, der auf Quantität großen Wert legt. Also es ist nicht so, dass du sagst, ich muss jetzt unbedingt ein neues Album machen.
Nee, das stimmt. Das liegt auch daran, dass ich einfach ein recht langsamer Texter bin und den Liedern sehr viel Zeit lasse, sich zu entwickeln, bevor ich sie aufnehme. Bevor
ich bin super sage, froh, das zu hören, dass du lange brauchst für Texte. Ich bin ja immer voller Bewunderung für Leute, die deutschsprachige Texte schreiben, und zwar gute deutschsprachige Texte natürlich. Ja. Schlechte können wir alle. Naja, nicht wirklich. Das heißt, wie lange brauchst du für so ein Album, die Texte zu schreiben?
Also jetzt, anhand von dem Album kann ich sagen, dass ich da so bewusst dran gearbeitet habe ich da so 1,5 Jahre. Und viele Ideen sind natürlich auch schon vorher entstanden, aber ich hatte vorher noch nicht so den Ehrgeiz wiedergefunden, den Antrieb gefunden, um die vielen Ideen, die ich so habe beim Rumklimpern, irgendwie dann ernsthaft weiterzuarbeiten. Und das ist echt bei Songs sehr unterschiedlich. Also dieser Song City Lights und Cigarettes and City Lights, der ist irgendwie recht schnell entstanden, so der Text innerhalb von 2 Tagen oder so. Und manche Texte, da schreibe ich dann so ein paar Monate, so ein bisschen trage ich die mit mir rum und komme dann oft wieder auf den Anfang zurück. Aber den Gerd-Prozess braucht es irgendwie, dass ich dann mir nochmal lauter Alternativen für die Strophen überlege und denke, das kann doch noch nicht alles gewesen sein.
Schmeißt du auch weg?
Ja. Ich schmeiß auch weg, ja. Also auf jeden Fall schmeiße ich Strophen weg und Texte, Textzeilen, die vorkamen in den Texten, an denen ich schreibe. Aber ich schmeiße wenige Songs weg. Also tatsächlich, wenn ich mit einem Song nicht weiterkomme, dann lasse ich den liegen und schreibe an dem nächsten weiter. Also es gibt wenige fertige Songs, die ich dann aussortiere für die Platte.
Und bist du eher so ein Notizbuch oder so ein Smartphone-Typ beim Texten?
Notizbuch. Ich habe gar kein Smartphone. Irgendwie will ich kein Smartphone haben, das nervt mich.
Voll okay. Voll okay. Ich glaube, jemand, der jetzt keins hat, tut auch was Richtiges. Ich will auch keins. Ich kann es total nachvollziehen. Lass uns, wir werden natürlich Songs vom neuen Album hören, vom alten auch, von den alten auch. Aber auch Musik hören, die du dir für diese Sendung gewünscht hast, mitgebracht hast. Zuerst Fat Freddy's Drop, Clean the House. Kann sein, dass das jetzt Leute überrascht, dass du dir sowas auswählst, aber man kann ja auch davon ausgehen, dass ein Künstler nicht immer nur das hört, was so ähnlich klingt, wie das, was er selber macht.
Ja, das stimmt. Ja, das würde mich langweilen. Ich bin musikalisch auf jeden Fall ziemlich weit interessiert, glaube ich. Aber genau. Und das unterscheidet sich natürlich irgendwie zu dem, was ich selbst dann rausbringe. Ich weiß nicht, da entwickelt man halt so seinen Stil. Aber Fat Freddy's Drop finde ich eine geile Band. Und Clean the House passt irgendwie ganz gut auch zu meiner Auszeit.
Cigarettes and City Lights. Erstaunlicherweise, weil es ein englischsprachiger Titel ist, vom neuen Album von Gisbert von Kniphausen. Zwei englischsprachige Songs drauf, ne?
Ja, stimmt. Wollte ich mal ausprobieren. Und ich habe so ein paar angefangen und mit den beiden war ich zufrieden genug, dass ich die auch vorzeigen wollte.
Und das funktioniert.
Ja, danke, das freut mich.
Das ist wirklich toll. Also, vor allen Dingen, weil ich finde, dass du ein ungekünsteltes Englisch singst, also du singst ein gutes Englisch und versuchst dabei nicht, ist ja immer schwierig für uns, selbst wenn wir noch so gut Englisch sprechen, irgendwann fängst du an, entweder so ein Amislang da reinzubringen oder so.
Stimmt, man gerät schnell in die Gefahr, irgendwie so seine Lieblingssänger oder so nachzuahmen und dann so einen englischen oder so einen amerikanischen Akzent irgendwie nachzuahmen. Mhm. Aber ich finde es komisch. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man als Deutscher einen englischen Song singt und man hört, dass das ein Deutscher singt, so dass manche Sachen eben ein bisschen falsch ausgesprochen sind und
voll okay.
Oder mit Formulierungen bestückt sind, die die Muttersprachler vielleicht nicht so benutzen würde. Das finde ich voll okay. Ich meine, ich bin ja auch Fan der Band The No Twist, die machen das ja auch ganz viel und da hört man einen sehr dollen deutschen Akzent raus. Stört mich überhaupt nicht.
Nö, ich glaube, es stört auch niemanden, der es hört, egal ob er jetzt Muttersprachler ist oder Muttersprachlerin oder nicht. Beatsteaks fallen mir auch noch ein, die das auch gerne mal mischen. Nicht ganz so häufig, aber wobei, da gab es ganze Alben auf Deutsch, ne? Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch.
Aus mit Beatsteaks, muss ich gestehen.
So, ich glaube, da gab es, doch. Ich
kenne das nur auf Englisch. Ja.
Diese Beatsteaks, meine Güte, das ist schon so ein Household Name, dass man überlegen muss. Doch, vor 20 Jahren haben die doch mal irgendwie so. Aber, aber da war jetzt nicht der Hintergedanke, vielleicht kann man ja auch mal außerhalb der deutschsprachigen Szene touren und nicht mit dem Goethe-Institut unterwegs sein oder so.
Nee, die Illusion habe ich nicht, dass ich da irgendwie durchstarte international. Ich weiß auch gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Natürlich würde ich aus Spaß gerne mal eine Europatour spielen oder so. Das wäre voll interessant, in diese ganzen Länder zu kommen. Aber das kann ich auch privat machen. Also dazu muss ich nicht auf der Bühne stehen. Man ist ja eh schon, also man hat ja genug Möglichkeiten mit der deutschsprachigen Musik in Deutschland, Österreich, Schweiz ausgiebig zu touren. Also dafür misse ich eigentlich nichts.
Ja, und über leere Hallen musst du dich auch nicht beschweren.
Nee, zum Glück gar nicht. Nee.
Als ich arbeite ja eigentlich in einem Büro, in einem anderen Büro als hier in der Redaktion. Und da sind auch einige, zumindest jünger als ich, einige Damen anwesend, die jünger sind als ich. Und als ich gesagt habe, der macht demnächst eine Sendung mit Gisbert Kniphausen. Und dann ging so ein durch den Raum. Und ich habe so ein paar Live-Videos mir auch noch mal angeguckt und so. Und das ist wirklich so schön. Und tatsächlich habe ich dann so ein bisschen so ein Stimmungsbild eingefangen. Und eine Kollegin sagte, das ist so toll, weil da kann ich endlich mal so ein bisschen runterkommen und abschalten so von diesem ganzen Kram. Ist das was du öfter hörst?
Nee, das habe ich noch nicht gehört. Dass jemand auf meine Konzerte geht, um so richtig runterzukommen.
Naja, vielleicht ging es eher so ums Musik hören.
Ah, okay, zu Hause, also auf dem Sofa. Nee, das habe ich noch nicht gehört. Ich höre eher dann von Menschen, die mir dann sagen, wie viel ihnen die Texte irgendwie vielleicht geholfen haben über eine schwere Zeit hinweg oder so. Oder dass sie die Texte so schön politisch tiefsinnig finden oder sowas.
Da hast du jetzt gerade, das ist ja Radio, man kann es nicht sehen, also ein bisschen. Aber es ist doch schön, oder? Wenn jemand sagt, du schreibst poetische Texte, ist doch ein großes Lob.
Ja klar, ist das schön. Ja. Ich bin da immer ein bisschen, kann mit Lob manchmal nicht so gut umgehen. Deswegen.
Okay, das
so
muss dann aber wirklich schwer für dich sein, weil also alles, was ich so sehe und höre, ist voller Lob. Ich meine, ich glaube, was sie damit vielleicht auch meinte, ist, dass die Art, wie du Musik machst und auch Texte schreibst, die zwar melancholisch sind, aber die sind ja nicht so auf diesem, das sind ja keine Suizidtexte, sondern die sind ja trotzdem voller Hoffnung und positiver Lebenseinstellung. Und ich glaube, das So hatte ich sie verstanden. Das meinte sie, glaube ich, dass so neben dem ganzen Irrsinn da draußen, auch musikalisch, dass es dann halt einfach schön ist, deine Musik zu hören. Wir hören auch noch mehr Musik von dir, aber erstmal die, die du dir gewünscht hast. Spoon hast du mitgebracht.
Spoon, ja, da kann ich jetzt gar nicht so eine gute Geschichte zu erzählen, aber das ist einfach eine meiner Lieblingsbands und ich finde, in dem Song kommen viele ihrer Stärken sehr gut zur Geltung. Ein guter Kopfnicker.
Auch einer meiner Favoriten, Out of Time von Blur. Ja. Super Song.
Ja, das ist echt ein wunderschöner Song. Was ist irgendwie, glaube ich, mein Lieblingslied von denen.
Magst du die generell oder verfolgst du, was Damon Albarn sonst so noch macht?
Teilweise ja, aber ich finde es in letzter Zeit so ein bisschen langweilig. Also klingt alles recht gleich, finde ich, was mittlerweile. Und man hört so diese Computerproduktion immer so raus. Ich finde es, ich weiß nicht, also es gab lang kein Album mehr, was mich so beeindruckt hat wie jetzt Think Tank oder war das davor die Platte? 13 von Blur, die habe ich damals rauf und runter gehört. Das war, die habe ich tot gehört, die Platte. Aber
ja, ja, manchmal denke ich auch so, dem scheint so das Talent aus dem Hintern. Trotzdem, Wahnsinnstyp. Also auch so Gorillas und so, kann man mögen, muss man nicht mögen. Ja. Ist aber schon trotzdem auch beeindruckend, was der da macht. Und dann immer so diese ganzen Kollaborationen.
Ja, das stimmt, ja.
Da werden dann halt mal,
Output,
ja, dann werden mal irgendwelche Megastars rangewunken. Hey, hast du nicht Lust, bei mir einen Song zu singen und so. Es muss schon auch ganz nett sein, Damon Albarn zu sein. Aber da wir schon bei Kollaborationen sind, vorhin klang das so, als hättest du jahrelang keine Musik gemacht, aber das stimmt ja auch nicht.
Nee, das stimmt auch nicht. Ich habe zum Beispiel 2 Jahre lang beim Olli Schulz in der Band Bass gespielt, mit ihm seine letzte Platte aufgenommen und ausgiebig betourt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, mal wieder so Teil einer Band zu sein, ohne irgendwie der Sänger, Frontmann sein zu müssen. Ja, müssen, ja. Echt, ist ja auch ein Privileg, aber ich mag das Bandspielen so gerne und habe früher ja so in der Schulzeit habe ich eher immer Gitarre in den Bands gespielt, so ein bisschen an der Musik mitgeschrieben, aber nie gesungen. Das kam dann irgendwie später, das Bedürfnis auch Sänger zu sein. Deswegen war das ein schöner Flashback.
Und das bei Bassspielen bei Olli Schulz, ist das eher so, der Gitarrist spielt Bass? Oder muss man schon auch ein Bassist sein?
Nee, ich bin ja, also ich bin bei weitem kein Bassist. Also ich spiele halt mit dem Plektrum, so wie ein Gitarrist den Bass spielen würde. Und habe mich auch sehr viel auf den Grundtönen aufgehalten. ja, also weit entfernt von einem richtigen Bassisten. So. Aber es ist einfach ein geiles Instrument. Es macht Spaß, irgendwie mit dem Schlagzeuger zusammen zu spielen. Also so das Rhythmusfundament zu sein.
Ja, das Tolle ist auch, wenn Bass und Schlagzeug zusammen sind und gut funktionieren, dann haben die anderen so viel Freiheiten. Und wenn man das dann mag als Schlagzeuger oder Bassist, dieses Grundgerüst zu bilden, dann ist es echt super. Ich glaube, Schlagzeuger ist schon das Wichtigste, glaube ich, in einer Band. Wenn man eine Band hat mit Schlagzeuger.
Ja, ein geiler Schlagzeugbeat macht einfach jede Menge aus
in dem
Song. Also,
du bist jetzt dann zur Tour mit neuer Band unterwegs, ne? Willst du ein bisschen was über die sagen, mit denen du da spielst?
Genau, das ist eine neu zusammengestellte Band, weil ich irgendwie Lust hatte, auch irgendwie wie so ein neuer Anfangsgefühl und mal zu gucken, was so entsteht, wenn ich mit anderen Musikern ins Studio gehe. Was das mit meinen Songs macht. Da haben wir zum Beispiel am Schlagzeug Tim Lorenz, das ist echt ein fantastischer Schlagzeuger, den kannte ich so ein bisschen aus der Band von Nils Frevert.
Ah, okay.
Hat er gespielt. Und wer ist noch dabei? Michael Fluri, das ist ein Posaunist aus der Schweiz. Den habe ich früher immer in der Liveband von Sophie Hunger bewundert. Glaube ich, bis vor 6, 7 Jahren oder so hat er bei Sophie gespielt in der Band. Und war für mich bei den Live-Konzerten immer so eine Attraktion neben Sophie irgendwie, weil er so einen geilen eigenen Sound hat und es nie langweilig wurde, obwohl er das ganze Konzert lang nur Posaune gespielt hat. Mhm. Und ansonsten ist mein guter Freund Florian Eilers am Bass dabei und Martin Wenk ist ein Trompeter, wird aber auch ein bisschen Gitarre spielen. Den kennt man, weiß nicht, der ist seit einigen Jahren bei Calexico irgendwie in der Liveband dabei. Mhm. Und der 6. Mann mit mir wird Jean-Michel Tourette sein, den man vielleicht von Wir sind Helden kennt. Der hat auch das Album produziert und der wird Gitarre spielen und tasten.
Das ist eine ganz schön tolle Runde, die du da zusammengestellt hast.
Ja,
wie waren die? Wie bist du da rangegangen? Also hast du die alle eins, kennt man sich so durch Festivals oder so?
Also Jean-Michel Tourette habe ich, glaube ich, bei der 1Live Krone oder so mal kennengelernt, als ich da mal auch nominiert war für Plan B, als es Wir sind Helden noch gab, beziehungsweise die aktiv waren. Und dann habe ich ihn mal zufällig im Urlaub getroffen auf Gomera, war ich in so einer Kneipe. Das ist ja, wimmelt ja voller Deutsche und da gab es eine Fußball-Bundesliga-Übertragung und es spielte Hannover 96 und dann stand der Jens de Jong irgendwie auf einmal neben mir, weil er ein riesen Hannover-Fan ist, da kommt er daher.
Okay.
Naja, und dann haben wir uns da irgendwie die zwei Wochen lang jeden Tag getroffen, ein bisschen gesabbelt und hatten die Idee, mal zusammen Musik zu machen. Und das haben wir eigentlich, ich weiß gar nicht, wann das war, 2011 oder so, haben wir irgendwie uns seit 2013, glaube ich, jedes Jahr mal für so ein paar Tage getroffen, ein bisschen einfach ein bisschen Musik aufgenommen und rumgejammt. Und dann lief das so sehr organisch in die Produktion über, dass ich irgendwann dachte, hey komm, produziere doch mein neues Album, wir machen das zusammen. Und dann habe ich den Flo, den Bassisten, den kenne ich auch schon sehr lange, den haben wir noch mit dazugeholt. Dann waren wir zu dritt so ein bisschen das Kernteam für die Arrangements und Produktion und haben dann so nach und nach die anderen Musiker ausgewählt. Also Michael Fluri, wie gesagt, der hat mich live bei Sophie Hunger so beeindruckt, dass ich ihn unbedingt mal fragen wollte, als ich die Idee hatte, was mit Bläsern zu machen. Und Martin Wenk kam dann über verschiedene Empfehlungen, weil wir so einen Multi-Instrumentalisten gesucht haben, okay, der ein Blasinstrument spielt, aber auch
irgendwie. Waren die jetzt bei der Produktion des Albums schon dabei oder hast du das erst hinterher zusammengestellt?
Nee, die waren schon bei der Produktion dabei. Ja, genau.
Das heißt, es ist auch die Band, die das eingespielt hat.
Genau, ja.
Was natürlich viel toller ist nochmal.
Ja, eben, genau.
Ach komm, reden wir gleich drüber. Wir haben jetzt nochmal Thelonious Monk auch mitgebracht und ausgesucht, ja, mitgebracht, gewünscht von dir.
Genau, Thelonious Monk, weil ich diese Art Klavier zu spielen so toll finde. Also irgendwie jeder Ton ist gleichwertig irgendwie, es darf richtig schräg werden. Das finde ich ganz geil und das versuche ich immer, wenn ich so am Klavier irgendwie so improvisiere. Fühle ich mich manchmal wie Thelonious Monk. Nee, Quatsch, aber es klingt... Klingt sehr schräg und dann musste ich da manchmal dran denken. Deswegen habe ich Monks Mut mitgebracht.
Monks Mut. Stadt, Land, Flucht. Gisbert zu Kniphausen vom neuen Album Das Licht dieser Welt. Was ihr jetzt, ich weiß gar nicht, ob exklusiv oder so, aber ist ja auch total egal, ob exklusiv. Ihr hört es auf jeden Fall, bevor es rauskommt, jetzt am 27. Oktober. Du hast vorhin gesagt, du brauchst eine Weile für Alben. Wo nimmst du denn da die einzelne Inspiration her für Songs wie diesen?
Ja, das ist immer schwer zu sagen. Das kommt einfach durchs alltägliche Leben und durch Bücher, die ich lese viel und durch andere Bands. Jetzt in dem konkreten Fall habe ich ja sogar drei Zitate eingebaut, die mal mehr oder weniger bekannt ist. Ich glaube, das bekannteste ist das Blumenfeld-Zitat mit dem jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Das hatte irgendwie so gut gepasst zu dem Text, den ich angefangen hatte zu schreiben, zu der Situation, die ich mir vor mir gesehen habe. Jemand sehr Wohlhabendes in einem wunderschönen Haus, aber der sich eigentlich immer nur gefangen fühlt in seinem eigenen Leben. Und mir geht es oft so auch im alltäglichen Leben, dass man trägt so eine Jukebox mit sich rum und die spuckt dann manchmal irgendwie passende Textzeilen aus zu Lebenssituationen oder alltäglichen Situationen. Und irgendwie wollte ich dem auch ein bisschen eine Referenz erweisen oder wie man sagt, dass ich quasi dann dem Typen quasi die Jukebox in den Kopf gepflanzt habe. Die ihn ein bisschen in den Wahnsinn treibt. Und da ist, genau, da gibt es neben dem Blumenfeld-Zitat, gibt es das Zitat von Element of Crime, immer unterwegs und überall zu spät. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied heißt, fällt mir gerade nicht ein, der Titel. Aber es ist von der Platte Weißes Papier auf jeden Fall. Immer unter Strom heißt das, genau. Ja. Und dann hinten dieses, bleibst du jetzt hier, bleibst du jetzt hier, bleibst du jetzt hier oder was, das habe ich mir ausgeborgt von Einstützenden Neubauten, dem Song Die Wellen, den ich fantastisch finde, wie Blixer Bargeld am Strand sitzt und sich immer weiter reinsteigert in seine Wut über die Wellen, dass die nicht einfach mal stillstehen können. Warum die immer ihre Lage und ihre Linie verändern müssen und so. Und das artet dann so aus, das finde ich so fantastisch, dieses Lied.
Ja, da kann der innere Monk schon mal durchdrehen, wenn die Wellen nicht mehr
sind. Genau.
Wie es der Zufall will, hast du nämlich auch genau die Neubauten auch gewünscht für diese Sendung. Und deswegen hören wir es eigentlich einfach jetzt direkt, oder?
Ja, ja, gerne.
Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Musiker Gisbert Zuknepausen. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Lange war es still um Gisbert Zuknepausen. Nachdem sein Freund und Musikerkollege Nils Koppbruch überraschend gestorben war, machte er erstmal eine Pause und tastete sich nur langsam wieder an die Musik heran. Er spielte Bass bei Olli Schulz und nahm zusammen mit dem Produzenten Moses Schneider und dem Musiker Der dünne Mann eine EP auf. Anfang des Jahres kam dann ein neuer Song. Das Licht dieser Welt entstand für den Kinofilm Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen. Kommenden Freitag erscheint nun das gleichnamige Album. Gisbert Zuknepausen. Heute bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit an diesem Sonntag oder am Montag oder an jedem anderen Tag, wenn ihr es im Internet hört. Ihr hört uns sonntags von 10 bis 12 Uhr, montags ab 22 Uhr die Wiederholung. Danach, wie schon sehr oft gesagt, im Internet. Und hier geht's weiter mit Gisbert. Und mein Name ist Johnny. Koroberst Sausalito, ne?
Sausalito,
Sausalito. Ebenfalls ausgesucht, gewünscht, mitgebracht. Fiel dir das schwer, so eine Liste zu machen für diese Sendung?
Nee, es fiel mir nicht schwer, aber ich denke dann schon immer eine Weile drüber nach, was ich jetzt...
Das macht auch Spaß, oder?
Ja, das macht total Spaß. Das ist halt wie so ein Mixtape zusammenzustellen.
Genau. Es gibt immer Leute, die sagen immer, ja, manche nehmen dann so diese Insel-Songs. Also denken sie, müssen jetzt die 10 tollsten Songs der Welt ihrer Meinung nach zusammenstellen?
Ja, das könnte ich nicht, weil sich das auch immer ändert, also logischerweise. Also ich könnte gar nicht so eine Liste zusammenstellen mit meinen 10 allerliebsten Songs, die sich so durchs ganze Leben ziehen, sondern es sind mehr so Bands dann, also wo ich verschiedene Lieblingssongs von habe, die ich dann auf so eine Liste packe.
Du hast vorhin hast du erwähnt, dass du Inspiration für Songs oder für Texte auch durchaus aus der Literatur ziehst. Mhm. Gerade irgendwas auf dem Nachttisch, was du liest und wo du sagst, Mann, das muss man echt lesen, das ist grandios.
Also, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, ist eine, was mich sehr beeindruckt hat, was natürlich aber auch viele Leute beeindruckt hat, ist dieses... sind die Bücher von Karl-Ove Knausgard. Fand ich tatsächlich sehr interessant. Und auch eine, man kann da viel Kritisches drüber sagen, aber ich finde, was der für eine Sprache gefunden hat, teilweise, um die banalsten Dinge zu beschreiben. Und man sieht es, man taucht da so ein in die Welt. Also vor allem der Band über seine Kindheit oder so. Und es sind bei mir selbst 1000 Bilder aufgeploppt aus meiner eigenen Kindheit, die ich schon ganz vergessen hatte. Also es macht was ganz Schönes teilweise mit einem, die Lektüre von dem Mann.
Hast du eine Kindheitserinnerung, die du teilen kannst, wo du gesagt hast, Mensch, stimmt, das war so toll oder das war so schön? Bei mir sind das oft so, das ist wirklich gekoppelt an bestimmte Gemüts- oder Gefühlszustände, finde ich.
Also ich habe eine sehr präsente Kindheitserinnerung an eine lange Reise, die kam mir vor wie Monate, aber es waren natürlich, 2-3 Wochen oder so, die wir in die USA gemacht haben, zusammen mit meinen beiden älteren Brüdern, meine Mama und mein Papa. Und dann sind wir so durch die Wüste in Arizona gefahren, in so ein altes, aber so ein Indianerreservat. Und ich habe mir so einen kleinen Tomahawk gekauft und so ein Quatsch. Aber diese Natur hat mich so beeindruckt. Ich habe, glaube ich, die ganze Fahrt immer aus dem Fenster geglotzt. Und
aber das ist auch so da dann diese Weite, das ist schon wirklich beeindruckend.
Das ist sehr beeindruckend, ja. Und das hat mich nachhaltig geprägt.
Scheinbar. Wie alt warst du da?
Da muss ich so 7 oder 8 gewesen sein. Ja.
Hat jetzt aber mit einer, behaupte ich jetzt einfach mal, so einer hörbaren Zuneigung zu so Amerikaner und durchaus auch amerikanischer Singer-Songwriter-Musik vielleicht eher unterschwellig zu tun, oder?
Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Zuneigung zur amerikanischen Songwriter-Musik und ich war ja in meiner Jugend auch noch mal ein Jahr in den USA, habe so ein Austauschjahr gemacht, was kein richtiger Austausch war. Ich war einfach ein Jahr drüben im Internat und hatte auf jeden Fall damals irgendwie eine große Amerika-Liebe, die irgendwie von meiner Mutter stammte, glaube ich. Die war total vernarrt in die USA und hat uns das nahegebracht.
Wo kam das her bei ihr?
Ich glaube, die hat irgendwie kurz nach dem Abi oder nach ihrer Ausbildung hat sie irgendwie ein Jahr bei entfernten Verwandten irgendwie in New York gelebt und dort als Babysitterin gearbeitet. Und hat sich irgendwie verliebt so in diese amerikanische Kultur.
Ja. Haben wir denn jetzt zufällig was Amerikanisches auflegen? Nee, überhaupt nicht.
Das hatten wir natürlich schon mit Conor Oberst.
Ja, das hatten wir damit schon. Und
Sausalito habe ich übrigens auch ausgewählt, den Song, weil ich bin ein Riesenfan von Conor Oberst und könnte da einige Songs auswählen, aber den habe ich ausgewählt wegen meinem Patenonkel, nachdem ich benannt bin, Giesbert.
Okay.
Der in Sausalito gelebt und gearbeitet hat und so.
Sehr schön.
Irgendwie da als Anwalt gearbeitet hat und seinen amerikanischen Traum gelebt hat.
Als amerikanischer Anwalt. Wer träumt denn, also will ich mir jetzt nicht zu nahe treten, aber träumt man als Kind davon, ich möchte US-Anwalt werden? Oh, vielleicht doch, ich weiß es nicht.
Nee, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich hat er davon geträumt, große Karriere zu machen und das hat er geschafft in den USA auf jeden Fall.
Das, weil du gerade deinen Namen erwähnt hast, du hast ja sehr viele Namen, die nicht auf Tourplakate passen würden. Ist so Familiengeschichte was dich beschäftigt?
Nicht so viel, nee, ich weiß, ich kann mir das auch immer alles nicht merken, also ich weiß, dass, nee, ich war da nie so doll interessiert dran, wie mein nächstälterer Bruder Dodo zum Beispiel, der könnte jetzt alles erzählen über unsere Knipphausen-Familie, was ich auch interessant finde, aber da fehlt mir immer so ein bisschen die Geduld, um mich richtig mit zu beschäftigen.
Ja, kann ich auch nachvollziehen, andererseits böte es sich an, so, also da gibt es ja wahrscheinlich doch viel mehr Infos als bei meinem Namen zum Beispiel.
Ja, es ist ja auch wahnsinnig, also es ist schon abgefahren, wie das halt in adligen Familien so ist, dass alles so gut dokumentiert ist. Und man, und ich weiß, dass meine Urvorfahren irgendwie aus dem ostfriesischen Adelsgeschlecht stammen. So, und da irgendwie gibt es ja auch noch die Burg Kniephausen, dort, die dann irgendwann in einem Erbstreit irgendwie der Fürstin zu Jever zugefallen ist und so. Und solche Geschichten sind natürlich abgefahren und lustig. Also.
Aber es gibt jetzt nicht diese so 250 Leute, Familienfeste, wo dann irgendwie aus ganz Deutschland, oder gibt's die doch?
Ja, die gibt's schon manchmal. Ich hab's jetzt lange nicht mehr geschafft, zu unserem Familienfest zu kommen. Also es ist dann eher so die nähere Familie, die Familie von meinem Vater. Das sind die, der hatte 6 Geschwister und die haben alle auch viele Kinder bekommen. Und dadurch ist so, diese näheren Familienfeste sind schon ziemlich groß. Und irgendwie auch ganz schön, so eine Sippe um sich rum zu haben. Also früher, so in meiner Jugend, wollte ich mich da immer nur von entfernen und ein bisschen Abstand gewinnen aus dem, ja, doch auch ein bisschen konservativen Elternhaus. Aber mittlerweile finde ich das auch ganz schön. Also ich hoffe, dass ich es vielleicht nächstes Jahr endlich mal schaffe, wieder auf so ein
Treffen
zu kommen. Ja, werde ich immer gefragt, aber dann sage ich, nee, komm, jetzt lass mich doch einfach so hier sein.
Ich will mal nicht singen,
genau,
wenn ich mit euch zusammen bin. Ja. Hören wir eine so dermaßen nicht-amerikanische Band, die du dir ausgesucht hast, nämlich Can. Ebenfalls Musik, unter anderem von Giesbert, allerdings unter anderem Namen, nämlich unter dem Namen Husten.
Ja.
Eine EP habt ihr gemacht zusammen mit Moses Schneider, den ihr auch wahrscheinlich kennt, Berliner Musiker und Produzent, und mit Der Dünne Mann.
Genau.
Ja. Wie ist es dazu gekommen? Großartige EP. Ein totaler Fan.
Cool. Ja, ich finde es auch echt schön geworden. Also Moses und Der Dünne Mann haben zusammen an den Songs gearbeitet und ursprünglich war das mal für so einen Film-Soundtrack gedacht, aber es hat sich dann verselbstständigt. Und dann gab es diese Songs und sie haben einen Sänger gesucht, der die einsingt, und da hatte Moses mich gefragt und so bin ich da mit reingerutscht und bin sehr froh darum. Und dann haben wir halt gedacht, okay, was machen wir? Wir gründen eine Band, aber spielen nie live.
Geiler
Super
Plan.
Geschäftsidee. Ja,
super, damit schaffen wir es.
Aber dafür bringen wir jetzt jedes Jahr eine EP raus. Nächstes Jahr im Mai kommt die zweite
schon. Ah, wirklich?
Ja, genau.
Das finde ich hervorragend. Ich würde es tatsächlich gerne live sehen, weil es natürlich auch so kann man sich ja sofort vorstellen. Ich meine, mag dieses krachige, durchaus so 77, 78, 79 Punk-Sound. Ja. Und dann aber verstecken sich dahinter wirklich tolle Songs. Ja. Ganz großartig. Ja, und du hast gesagt, das haben die beiden geschrieben vorher?
Genau, ich habe dazu eigentlich nur meine Gesangsstimme beigetragen und so ein bisschen die Art zu singen und Melodien irgendwie abgeändert und neu erfunden. Aber die Texte stammen vom Dünnen Mann und teilweise auch ein bisschen von Moses. Und Moses hat eigentlich so fast alles eingespielt und zusammengeschnibbelt aus verschiedenen Produktionen, die er so gemacht hat. Zum Beispiel die Schlagzeuge. Auf jedem Song ist ein anderer Schlagzeuger zu hören, nämlich aus Produktionen von Moses Schneider.
So immer aus. Darf man jetzt nicht zu viel sagen, ne? Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Keine Ahnung.
Weiß ich nicht, er geht da auch sehr offensiv mit um, aber ich.
Das ist ja dann
Moses Problem. Die wissen es ja auch und kriegen, falls wir irgendwann mal doch ein paar Euros damit verdienen, kriegen die auf jeden Fall auch was davon ab. Also.
Apropos, ich weiß, es ist eine blöde Frage und man so über Geld zu reden oder so, aber
also, können wir gerne machen, finde ich gar nicht so blöd.
Naja, ich finde es nämlich schon spannend. Also die Frage, wie finanziere ich mich eigentlich als Künstler? Wie lebe ich als Künstler? Wie komme ich über die Runden? Weil, und das meine ich jetzt überhaupt nicht anbiedernd, aber ich weiß einfach, dass so eine Platte zu machen oder auch ein Bild zu machen oder was weiß ich, das ist ja nicht die Produktionszeit im Studio, sondern es sind genau diese anderthalb, zwei, dein ganzes Leben vorher eigentlich, was du da reinpackst.
Allerdings.
Ja. Und jetzt, und ich hoffe, dass ich damit nicht zu nahe trete, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie Lady Gaga ist und irgendwie 30 Millionen Downloads hat auf Spotify, um dann 20.000 Euro dafür zu kriegen. Wie machst du das? Wie handelst du das mit deinem Leben? Wie kommst du über die Runden, so dass du tatsächlich noch Künstler sein kannst?
Also ich habe das Glück, dass ich eigentlich echt für meine Verhältnisse sehr gut davon leben kann. Also dass auch die ersten Alben, also beim Kid Koppersen Album geht das ganze Geld an Emil, den Sohn von Nils. Und bei den ersten beiden Alben, die verkaufen sich aber nach wie vor irgendwie so konstant, dass ich da alles halbe Jahr auch eine kleine Summe krieg irgendwie. Und weiß nicht, der Großteil der Einnahmen machen natürlich die Konzerte aus, und die sind ja immer gut besucht gewesen bislang. Also da hatte ich genug Puffer auch irgendwie, um die Produktion zu stemmen erstmal. Also ich kriege natürlich auch einen Vorschuss vom Label und so, aber
den muss ja nicht alles ab. Also, muss der wiederum zurückgeben.
Und eben, genau. Also bislang bin ich echt von Glück gesegnet, was das Finanzielle angeht.
Sehr schön.
Und ja, auch beim Olli in der Band zu spielen, habe ich auch ein bisschen verdient. Damit habe ich dann auch eine Weile überbrückt, meine lange Auszeit.
Aber es hat sich schon wahnsinnig verändert. Ne? Also gut, dein erstes Soloalbum, und du hattest ja auch ein Label mit Omaha Records.
Ja, wobei das gar nicht so ein richtiges Label ist, sondern wir hatten damals das Label genannt, aber es war mehr so die Idee eines Online-Netzwerkes.
Okay.
Was aber dann total doll überholt wurde von MySpace und all den Webseiten, die es dann gab.
MySpace, falls ihr euch alle noch erinnert. Ich meine, das ist nicht so lange her, das ist schon verrückt. Aber genau, so 2008 war dann das erste Soloalbum. Ne?
Ja, genau.
Und inzwischen, ja, die Live-Gigs und weiß ich nicht, bei einigen Bands aus Merch oder so, je nachdem, was man da für eine Marke hat, sind eigentlich das, womit man das meiste Geld verdient in Streaming-Zeiten. Was es schwer macht, finde ich, für Leute, die nur, in Anführungsstrichen, nur komponieren oder nur texten, weil die...
Ja, halt stimmt.
Außer es sind richtige Hits.
Und es ist auch, also es ist auch nochmal schwerer, als reiner Instrumentalist über die Runden zu kommen. Also auch die Musiker jetzt aus meiner aktuellen Band, die wirklich in vielen tollen Bands Jobs kriegen, und aber trotzdem, also wenn man nicht Songs schreibt und dann auch noch über die GEMA irgendwie Kohle verdient, und also dann ist es echt nochmal schwerer. Also
es funktioniert.
Aber es funktioniert, ja.
Und das ist dann schön. Ich freue mich darüber, wenn Künstler oder Künstlerinnen damit gut zurechtkommen, weil ansonsten ist der Druck zu hoch, dass man irgendwie anfängt, Mist zu machen oder so.
Ja, das stimmt.
Und was du gesagt hast über die ersten beiden Alben, zeigt ja eigentlich nur, dass es total sinnvoll ist, Musik zu machen. Also, ich habe überhaupt nichts gegen Popmusik, ich liebe Popmusik auch, aber es ist halt auch gut, wenn man Musik macht, die eben nicht so eine Halbwertszeit von einem halben Jahr hat.
Ja,
hat man
genau.
Länger was von.
Das ist zumindest mein Ideal auch, dass es irgendwie einigermaßen zeitlose Songs werden, die man dann eben auch 20 Jahre später noch ganz gut hören kann.
Ist ja
mal sehen.
Bei dir.
Bislang ist es so, na gut, 10 Jahre sind es jetzt her. Aber
ich freue mich gerade total, dass es dann im nächsten Jahr wieder was von Husten gibt. Ich muss es auch nochmal einladen. Und den dünnen Mann. Oder ich lade euch dann alle drei ein, wenn
oder so, genau.
Nächste EP kommt. Jetzt aber wieder was von deinem neuen Album. Ich wollte jetzt wieder exklusiv sagen, aber ich muss hier gar nicht so marktschreierisch agieren. Wir hören sonnige Grüße aus Khao Lak, Thailand. Da musst du einen Halbsatz zu sagen.
Ja, also in Khao Lak, Thailand wohnt die Tochter des Protagonisten dieses Liedes. Das ist eigentlich ein recht trauriges Lied über einen älteren Herrn in einer großen Stadt, der irgendwie seine Tage ein bisschen vorm Fernseher verbringt und sich darauf freut, dass er an Weihnachten endlich mal seine Tochter wieder sieht mit ihrer Familie, weil sie sonst eigentlich eher über Briefe kommunizieren oder Postkarten.
Zu dieser Stimme musst du mir ein bisschen was erzählen, Gisbert. Simon Joyner.
Simon Joyner, das ist ein Songwriter aus Omaha, Nebraska. Und den habe ich kennengelernt über Connor Oberst, der Sänger von Bright Eyes, der ihn irgendwie mal mit hatte im Vorprogramm. Irgendwann habe ich mal ein Solo-Konzert von Connor Oberst gesehen in Köln und da war er mit dabei. Und hat schon sehr viele Platten gemacht und teilweise wirklich grandiose Texte. Den kennt keine Sau, aber das ist ein richtig toller Geschichtenerzähler, wie man hoffentlich eben gehört hat in dem Song Old Days. Manche Alben von ihm kann man sich auch nicht so gut anhören, weil die so schrottig aufgenommen sind und er so schief singt. Aber, aber einige Sachen, vor allem die Platte, von der dieses Lied stammt, die sind echt fantastisch. Und ich hoffe, dass wir ihn mal zu unserem Festival einladen können.
Habt ihr da schon Line-Up-Ideen?
Für nächstes Jahr?
Ja.
Ja, haben wir schon, aber die verrate ich noch nicht.
Natürlich nicht.
Das ist eine Überraschung.
Natürlich nicht. lass uns noch mal was von deinem neuen Album hören. Das Label schreibt ja, dass... Also ist es schon eine andere Platte als die ersten beiden?
Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen
anders instrumentiert.
Genau.
Wo wurdest du selber noch, das Label hat geschrieben, es ist offener. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich...
Musikalisch ein bisschen vielfältiger. Also weil es sich ein bisschen wegbewegt von den vielen Gitarren, die so stattgefunden haben auf den ersten beiden Alben. Oder auch bei Kid Kopphausen eine große Rolle gespielt haben. Sind Blasinstrumente dazugekommen, auch ein bisschen so Soundscapes am Computer. Mhm. Also so sehr klein gehalten, aber...
Es ist kein Elektroalbum.
Nee, überhaupt nicht, nee. Und ansonsten hat sich's textlich so ein bisschen geändert, in dem Sinne, dass noch ein bisschen mehr verschwimmt zwischen Geschichten, die ich so erzähle und meinem eigenen Leben. Mhm. Und auch mal in der dritten Person Songs. Und also ein bisschen weg von dem reinen Ich, das sein Herz auskotzt, was so mein Ansatz vor allem beim ersten Album war. Und beim zweiten auch doch noch sehr stark. Genau.
Ich glaube, es stammt auch aus irgendeiner Bio oder so, dass es um Erkennen und Erkenntnis geht. Könntest du dich als Lyriker selber klassifizieren? Irgendwie, gerade hast du gesagt, so ein bisschen weg vom Ich, der da seine Geschichten auskotzt, auch mal in der dritten Person singen oder so. Mhm. Also geht es um Erkenntnis? Man schreibt ja, also manche Leute schreiben ja auch, um mehr über sich selbst zu erfahren.
Ja, also, ja, das fällt mir sehr schwer zu beantworten. Ich schreibe manchmal, um meinen Erlebnissen irgendwie Sinn zu geben, irgendwie.
Okay.
Frag ich das in Geschichten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aus dem Schreibprozess neue Erkenntnisse für mich gewinne, sondern es sind eher Erkenntnisse, die ich gewonnen habe in meinem alltäglichen Leben, die ich dann in die Songs packe.
Okay.
So. Und ich habe auch nicht unbedingt den Anspruch, irgendwie so ein Sendungsbewusstsein, dass ich den Leuten sagen will, wie es meiner Meinung nach aussieht auf der Welt, sondern ich versuche irgendwie ein bisschen einfache Geschichten zu erzählen, die man schnell verstehen kann und die berühren irgendwie.
Was dir? Ein
recht simpler Ansatz, aber ja.
Naja, also mit einem Song zu berühren ist schon irgendwie nicht so ein simpler Ansatz. Ich meine, ich glaube, das ist schon, da kann man schon stolz drauf sein, wenn einem das gelingt. Und das gelingt dir ja ganz offensichtlich. Also es ist ja auch immer wieder in Rezensionen und Kritiken und so zu lesen, dass die Leute sagen, irgendwie das berührt mich. Und ist insofern, also ich bin auch ein Freund von Pop und Politik und so. Ich habe auch immer Billy Bragg und so geliebt und diesen ganzen Kram und gleichzeitig ist mir aber natürlich klar, dass ein Liebeslied mit den richtigen Sätzen, die halt vorher so noch nicht gesagt wurden, Leute viel besser berühren kann oder viel stärker berühren kann als der Aufruf zur Rebellion an alle.
Ja, und bei einem Aufruf zur Rebellion würde ich mir selbst ein bisschen peinlich vorkommen. Also ich finde politische Texte in Songs auch fantastisch, aber ich habe für mich persönlich da noch nicht den richtigen Ansatz gefunden, um das in Worte zu fassen, was ich so denke in der Politik. Und vielleicht auch, weil ich da immer viel zu viel alle Seiten beleuchtet sehen möchte und das für mich in einem Popsong einfach so schwer
ist, dann schwierig,
alles da reinzupacken.
Nee, Popsong, also ein politischer Popsong braucht schon
braucht schon Schwarz-Weiß-Denken und das
ja,
ist
genau,
für 17-, 18-Jährige einfacher als für Menschen, die die 20 schon überschritten
haben. Ja, genau. Ja.
Sagen wir es so. Wir hören trotzdem jetzt noch einen tollen Song von dir vom neuen Album und der heißt Dich zu lieben ist einfach. Sophie Hunger, Rise and Fall, mitgebracht, gewünscht, ausgesucht von Gisbert, der hier zu Gast ist. Die Sendung ist fast am Ende. Die Band von Sophie hatten wir schon erwähnt.
Ja, Sophie hat immer fantastische Musiker dabei. Ich finde, Live-Konzerte von Sophie Hunger sind echt immer ein Ereignis.
Ich habe noch nie eins gesehen, muss ich leider zugeben.
Nein. Solltest du wirklich nachholen. Also ich hab schon einige gesehen. Wahrscheinlich habe ich schon mehr als 10 oder so mir angeschaut von ihr und bin immer wieder begeistert. Also waren auch mal nicht so tolle dabei, natürlich. Aber
na gut, passiert.
Aber das ist so wirklich grandios, was da abgefeuert wird.
Wenn sie das
teilweise
jetzt hört, rufst du dich halt, sag mal, was meinst du?
Ich glaube, das habe ich jetzt schon mal gesagt. Das ist schon okay.
Heute war okay. War interessant.
Ja, genau.
Habt ihr mal was anderes probiert?
Du hast nicht so gut geschlafen, oder?
Apropos Live-Konzerte. Ihr seid auf Tour, aber ihr da draußen an den Empfangsgeräten habt überhaupt keine Chance mehr, außer ihr wartet ein bisschen. Denn zum Beispiel hier, da wir ja in Berlin sitzen, die Konzerte im Lido am 27. und 28. Oktober sind restlos ausverkauft.
Ja, die sind schönerweise ausverkauft, aber wir spielen am 12. Januar spielen wir nochmal im Huxleys.
Am 12. Januar.
Da müsste ja Platz genug für alle sein.
Wow, ist trotzdem cool. Natürlich, Lido ist schon netter, ein bisschen kleiner.
Ja, aber Huxleys Lido ist cool. Ist netter auf jeden Fall, klar. Also ich mag auch so kleinere Clubs lieber als solche größeren Hallen. Aber ich finde es im Huxleys ganz gut.
Okay.
Also,
ja, kann man schon noch bringen.
Ist ja finde ich auch.
Ist ja nicht die, wie heißt sie hier gegenüber?
Die Mercedes-Benz.
Dings, ja.
Achso, diese komische Arena da.
Ja, obwohl es natürlich auch cool wäre, das mal auszuverkaufen, seien wir ehrlich. Also wollen wir uns da jetzt mal nicht festlegen und vor allen Dingen du nicht.
genau.
Wir hören zum Abschluss dieser Sendung noch einen Track aus deinem neuen Album. Und der heißt Etwas Besseres als den Tod finden wir überall.
Genau, das ist ein Überbleibsel aus den Kit Kopphausen Sessions. Das ist ein Song, den Nils Kopphoch angefangen hatte zu schreiben. So haben wir eigentlich auch schon recht weit eingeprobt gehabt. Und ich fand den immer toll, aber Nils hat den irgendwie so kurz vor der Platte verworfen, meinte, nee, hab mehr Bock auf die anderen Songs. Mhm. Und als ich mich hingesetzt hatte, um am Album zu schreiben, ist mir die Proberaumaufnahme wieder begegnet. Und dann dachte ich, den schreibst du jetzt fertig. Und dann habe ich so einen C-Teil dran gebaut und irgendwie so die Musik ein bisschen abgeändert, dass ich das besser singen kann. Und noch in den Strophen irgendwie ein paar Zeilen hinzugefügt.
Und ich habe beim Titel gedacht, das ist doch irgendwoher. Und lustigerweise, dämlicherweise war ich dann irgendwann, ist der Titel von den Neubauten? Ich weiß nicht, aber hab's dann natürlich gegoogelt und das ist aus dem Bremer Stadtmusikanten.
Das sind die Bremer Stadtmusikanten, ja genau.
Verwechsel ich immer die Neubauten und die Bremer Stadtmusikanten. Kann ja mal passieren.
Sehr ähnlich.
Aber so ist es doch vielleicht auch ein inhaltlich schöner Kreis, der sich da schließt.
Genau, deswegen wollte ich das auch unbedingt auf dem Album haben, weil es für mich eine schöne Art war, um Nils da noch mit einzubeziehen irgendwie und den Kreis zu schließen. Ja.
Gisbert, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke.
Mir auch. Und ja, ganz viel Erfolg mit dem Album und viel Spaß auf der Tour.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.